Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle. Liebe Geschwister, das Böse ist in der Welt und Christen leben dem Bösen zum Trotz und manchmal sieht man das Böse offen, aber oft ist es gut getarnt. Jetzt ist die Bibel für uns Offenbarung Gottes, sie offenbart, sie kommt von Gott und sie offenbart Gott. Sie offenbart auch das Wesen des Bösen. Das heißt, damit der Mensch weiß, was das Böse ausmacht, muss er letztlich Gott kennen. Weil das Böse definiert sich letztlich von Gott und seiner Herrschaft her als Rebellion dagegen. Die Bibel informiert uns also über das Wesen des Bösen als Auflehnung gegen Gottes Herrschaft. Und über das Böse in der Welt schreibt kaum ein biblisches Buch so viel wie die Offenbarung von Johannes. Und die Kapitel 12 und 13 bilden hier den Höhepunkt. Der Einfluss des Bösen wird leicht unterschätzt. Das liegt daran, weil es sich gut tarnt. Es erscheint in der Regel nicht so böse, wie es in Wirklichkeit ist. Manchmal erscheint es sogar als wahr, als gut. Und wir unterschätzen das Böse auch deshalb, weil wir selbst böse sind und uns daran mehr oder weniger auch gewöhnt haben. Von daher fällt uns das nicht so auf, dass das in Gottes Augen etwas Böses ist. Das Böse. Beim Lesen der Offenbarung kann einen Angst beschleichen vor dem Bösen. Denn es wird die dämonische Wirklichkeit aufgedeckt, die hinter dem Bösen in der Welt steckt. Millionen und Abermillionen von Dämonen, die in der Offenbarung symbolisch geschildert werden als schlimme Kreaturen, die die Menschen quälen und peinigen und verführen. Es geht aber der Offenbarung nicht hauptsächlich um das Böse. Es geht ihr um Gottes Sieg über das Böse. Darum ist es so, wenn die Offenbarung das Böse auch bedrohlich schildert, so bedrohlich wie kaum ein anderes Buch in der Bibel, strahlt darüber doch umso heller der Sieg Gottes über das Böse hervor. Christus hat den Teufel besiegt. Darum schützt Gott die christliche Gemeinde vor den Angriffen des Teufels. Der Predigttext beschreibt, wie das geschieht. Wie schützt Gott sein Volk gegen den Teufel? Das ist das Thema der Predigt. Über Offenbarung 12, den Versen 13 bis 17. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er, die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Aber der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste flieht, fern vom Angesicht der Schlange. Dort wird sie eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit mit Nahrung versorgt. Die Schlange warf aus ihrem Mund einen Wasserstrom hinter der Frau her, um sie fortzuschwemmen. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe. Sie öffnete ihren Mund und schluckte den Strom, den der Drache aus seinem Mund ausstieß. Da wurde der Drache wütend über die Frau und ging fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das sind die Menschen, die Gottes Gebote befolgen und am Zeugnis von Jesus festhalten. Wie Gott sein Volk gegen den Teufel beschützt, darauf gibt der Predigttext zwei Antworten. Die erste lautet, er gibt ihm geistliche, wahre Nahrung. Hier geht es um das Mittel, mit dem Gott sein Volk vor dem Bösen bewahrt. Die zweite Antwort lautet: Gott bewahrt sein Volk davor, der Lüge zu glauben. Hier geht es um die Gefahr, vor der Gott sein Volk beschützt. Kommen wir zum ersten Punkt, zur geistlichen Nahrung, die Gott seinem Volk gibt. Durch die geistliche Nahrung bewahrt Gott sein Volk davor, den Angriffen des Teufels zu erliegen. Von der Gemeinde, von der christlichen Gemeinde ist im Predigtext weiterhin im Bild von der Frau die Rede. Vom Teufel ist ebenfalls bildlich als von einer Schlange bzw. einem Drachen die Rede. Vers 13 knüpft an die Vision aus Kapitel 12, den Versen 7 bis 12 an. Christus hat mit seinem Tod und seiner Auferstehung die Schuldfrage gelöst. Der Teufel hat keinerlei Grundlage mehr, die Heiligen vor Gott anzuklagen. Das wurde in der Vision dadurch zum Ausdruck gebracht, dass der Teufel aus dem Himmel auf die Erde geworfen worden ist. Gemeint ist damit, er hat im Himmel kein Recht mehr, kein Privileg mehr, die Heiligen anzuklagen. Warum? Weil Christus die Schuldfrage gelöst hat. In Gottes Augen gibt es nichts mehr zu verhandeln im Blick auf die Heiligen. Sie sind frei von aller Schuld. Sie sind Sünder, aber sie werden nicht mehr angeklagt in seinen Augen, vor seinem Gericht. Der Teufel ist aufgrund dessen wütend, dass er Christus die Herrschaft über die Heiligen endgültig abtreten musste. Aber gleichwohl verfolgt er diejenigen, die auf der Erde wohnen, das Volk Gottes, mit sinnloser Wut. Er hofft, einige wieder dahin zu bringen, dass sie ihm gehorchen. Im Bild gesprochen heißt dies, der Drache verfolgt die Frau. Dieses Monstrum will die hilflose Frau fressen. Und wenn diese Symbolik gewählt wird, soll schon deutlich gemacht werden, diese Frau ist angewiesen auf fremde Hilfe. Was soll eine Frau schon machen gegen einen Mann genauso? Gegen einen großen Drachen, der Hunger hat, der wütend ist. In Vers 14 wird der Schutz beschrieben, den Gott der Frau gewährt. Der Frau wurden die beiden Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie an ihren Zufluchtsort in der Wüste flieht, fern vom Angesicht der Schlange. Dort wird sie eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit mit Nahrung versorgt. Auch hier wird Gottes Schutz für sein Volk in bildlicher Weise beschrieben. Den alttestamentlichen Hintergrund liefert vor allem die Befreiung Israels aus Ägypten. Die Verbindung wird durch drei Stichworte hergestellt: Adler, Wüste, Nahrung. Gott befreite das Volk Israel wie ein Adler aus Ägypten. 2. Mose 19, Vers 4: Ihr habt gesehen, wie ich an Ägypten meine Macht erwiesen habe, und ihr habt erlebt, dass ich euch getragen habe wie ein Adler seine Jungen. Ich habe euch wohlbehalten hierher zu mir gebracht. Zum einen trägt ein Adler seine Jungen auf seinen Flügeln, wenn er selbst fliegt. Er bringt sie im Flug in Sicherheit. Die Israeliten waren in Ägypten gefangen gewesen. Sie waren, symbolisch gesprochen, dem Drachen ausgeliefert. Ägypten wird häufig als Leviathan beschrieben im Alten Testament. Leviathan, ein Seeungeheuer. Mit unvergleichlicher Macht führte Gott sein Volk aus Ägypten heraus, als wie wenn ein riesiger Adler sie auf Flügeln weggetragen und gerettet hätte. Und auch hier dieses Bild soll veranschaulichen, wenn der Adler sich emporhebt und auf ihm Menschen sind, die gerettet werden, seine Jungen, dann kommt der Drache nicht an ihn ran. Der Drache kommt an den Adler, der im Flug ist, nicht heran. Gott führte Israel in die Wüste, um sich ihm dort mit der Stiftshütte und dem Allerheiligsten zu offenbaren. Und jetzt das zweite Stichwort Wüste. Die Wüste war an und für sich kein sicherer Ort. Sie galt als Ort von Dämonen. Es gab dort nichts zu essen, nichts zu trinken. Das Einzige, dessen sich die Israeliten dort gewiss sein konnten, war die Gegenwart Gottes. Deshalb ist es auch interessant, dass als Gott Mose beauftragt, zum Pharao zu gehen, Mose dem Pharao ausrichten soll, dass er die Israeliten ziehen lassen soll. Sie sollen nämlich in die Wüste gehen zu Gott. An den Ort, den Gott bestimmt hat. Das heißt, in der Wüste erwartet sie Gott. Und auch das konnte gefährlich werden, wenn man gegen ihn murrte. Aber wer diesem Gott vertraute, erfuhr in der Wüste seine Hilfe. Gott speiste sein Volk auf übernatürliche Weise. Er gab ihnen in der Wüste das Manna, Himmelsbrot. Und er ließ Wasser hervorquellen aus hartem, trostlosem Felsgestein. Das sind also die drei Vergleichspunkte, die zwischen dem Predigtext und der Befreiung Israels aus Ägypten bestehen und der Wüstenwanderung. Diese drei Stichworte: Adler, Wüste, Nahrung in der Wüste. Die Erfahrung der Gemeinde ist derjenigen Erfahrung Israels ganz ähnlich. Gott hat sie durch Jesus Christus erlöst aus dem Machtbereich des Drachen, so wie Israel aus Ägypten herausgeführt worden ist. Christus hat den Teufel besiegt, er kann die Gemeinde nicht mehr anklagen. Auch die Heiligen des Alten Bundes kann er nicht mehr anklagen. Nun lebt aber die Gemeinde weiter in der Welt. Und die Welt ist übertragen so etwas wie eine geistliche Wüste. Die Welt gibt der Gemeinde nichts, das ihr im Glauben hilft. Es kommt nichts. Nahrung, um den Glauben zu bewahren, gibt es von der Welt nicht. Es ist wie in der Wüste. Gott aber lässt es sich nicht nehmen, auf umso herrlichere Weise sich um sein Volk zu kümmern. So wie er den Israeliten Manna bereitgestellt hat, so gibt er der Gemeinde sein Wort. Das Manna war eine Lektion gewesen, die jeder Christ im täglichen Leben erfährt. Das Manna war Himmelsbrot, das den Leib nährte und gleichzeitig über sich hinauswies. Das Manna lehrte, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern er lebt von jedem Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Dieses Wort gibt Gott der Gemeinde, wie schon den Israeliten zu ihrer Zeit, täglich und im reichem Maße zu essen, so viel sie brauchen. Dieses Wort ist es, was die Welt der Gemeinde nicht nur gibt, sondern was sie ihr vorzuenthalten versucht. Gott selber kümmert sich darum, dass sie dieses Wort bekommt, damit sie Nahrung bekommt für ihre Seele. Nun versorgt Gott die Gemeinde nach Vers 14 eine Zeit, Zeiten, beziehungsweise zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Gemeint sind wieder die 3,5 Jahre, die symbolisch zu verstehen sind. Diese Zeit hat nach Kapitel 12, den Versen 5 und 6, mit der Himmelfahrt von Christus begonnen. Sie endet mit seiner Wiederkunft. Dazwischen ist die Zeit, in der die Gemeinde die Wüstenerfahrung macht. Sie lebt dem Bösen zum Trotz in der Welt und sie lebt ganz auf der Verheißung im Evangelium und freut sich darin der Herrschaft Gottes. Und Gott regiert sie in dieser Wüste mit seinem Wort und seinem Heiligen Geist. Auch hier die Verbindungslinie ganz klar, die von wo aus hat Gott sein Volk Israel regiert in der Wüste, vom Zelt, vom Allerheiligsten aus und von der Ansprache an Mose her. Gott hat geredet von diesem Heiligtum her und hat so sein Volk regiert. Das Brot speist unseren Leib, nicht weniger abhängig ist unsere Seele, ist unser Inneres, unser Herz von Gottes Wort. Mit seinem Wort weckt Gott den Glauben. Mit seinem Wort stärkt Gott den Glauben. Dieses Wort ist vom Heiligen Geist für Sünder gegeben. Mit ihm erhält Gott den Glauben, der ein Werk des Heiligen Geistes ist. Gott schuf am Anfang Himmel und Erde durch sein Wort. Mit seinem Wort erhält er die Welt, die er geschaffen hat. Mit deinem Wort von Christus schafft Gott den Glauben, der an Christus hängt und bei ihm bleibt. Wo Gott dies tut, hat der Teufel keine Macht mehr über einen Menschen, weil hier neue Schöpfung begonnen hat. Gott hält mit seinem Wort im Glauben, die an Christus hängen, so wie er die Welt, die er geschaffen hat, durch sein Wort erhält. Ja, wir sollten es lernen, dies immer wieder miteinander in Verbindung bringen, dass die Welt geschieht Kraft des Wortes Gottes. Dass wir glauben, dass wir im Glauben stehen, geschieht Kraft des Wortes Gottes. Geistliche Kämpfe werden durch Gottes Wort siegreich durchgestanden. Dadurch, dass Gott mit seinem Wort in unserem Herzen regiert. Dadurch, dass Gott uns durch sein Wort Freude schenkt an ihm, sodass diese Freude für uns größer und schwerer wiegt als alles andere in der Welt. Sodass wir mit Paulus bekennen können, dass die Leiden, die wir in der jetzigen Zeit zu ertragen haben, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Also, Gott schützt die Gemeinde vor den Angriffen des Teufels durch Nahrung, durch geistliche Nahrung. Sein heiliges Wort. Jetzt geht es um die Frage im zweiten Punkt. Worum geht es in dem Kampf? Oder was für Kämpfe erfahren wir? Jetzt rein subjektiv geschildert. Was sind das für Kämpfe, die wir erfahren, in denen wir stehen? Nun kann man da natürlich eine ganze Palette an Kampfesarten möglicherweise aufführen, aber sie lassen sich alle auf ein Grundmuster zurückführen. Gott bewahrt sein Volk davor, der Lüge zu glauben. Die Verse 15 bis 17 beschreiben, wie der Teufel die Gemeinde verfolgt und zu verführen versucht. Die Schlange warf aus ihrem Mund einen Wasserstrom hinter der Frau her, um sie fortzuschwemmen. Aber die Erde kam der Frau zu Hilfe, sie öffnete ihren Mund und schluckte den Strom, den der Drache aus seinem Mund ausstieß. Da wurde der Drache wütend über die Frau und ging fort, um ihre übrigen Nachkommen zu bekämpfen. Das sind die Menschen, die Gottes Gebote befolgen und am Zeugnis von Jesus festhalten. Jetzt wird der Teufel hier als Schlange beschrieben. Ist völlig klar, warum. Weil er am Anfang der Eva als Schlange erschienen ist. Aber Schlange bedeutet hier auch, also im Hebräischen ist es nur ein Wort für Schlange oder Seeungeheuer. Ein und dasselbe Wort. Im Hintergrund ist es wieder das Bild von diesem alten Seeungeheuer, dem Leviathan, das im Alten Testament immer wieder auftaucht. Und im Predigttext wird der Teufel eben wahlweise als Schlange oder als Drache bezeichnet. Zweimal als Schlange, dreimal als Drache. Die Schlange versucht die Frau durch einen Wasserschwall, der aus ihrem Mund kommt, fortzuschwemmen. In der Offenbarung steht das, was aus dem Mund irgendeines Wesens kommt. Es steht für Worte, steht für Lehren, steht für Propaganda, steht für Ideologien. Je nachdem, wo es herkommt. Wenn Christus aus seinem Mund ein Schwert hervorkommt, dann ist es das Wort Gottes, mit dem er die Feinde besiegt. Wenn aus der Schlange ein Schwall von Wasser hervorkommt, dann ist es die Lüge, mit der Teufel versucht, die Gemeinde zu vernichten. Und hier merken wir, dass beides eben zusammenpasst. Was ist die Nahrung, die Gott seinem Volk gibt, mit der er sein Volk nährt? Es ist sein Wort. Und dazu passt, dass auch der Mund, dass auch der Teufel seinen Mund auftut und redet. Er benutzt Worte, um die Gemeinde zu verführen. Das ist fundamental wichtig, dies zu erkennen. Wie geschieht Verführung? Durch Worte, durch Lehren, durch Bilder und Assoziationen, die in uns geweckt werden. Durch Dinge, die von außen auf uns herbeikommen. Was war das Mittel, was der Teufel gegenüber Eva benutzt hat? Ganz einfache Worte. Dann ist in Vers 16 davon die Rede, dass die Erde der Frau zu Hilfe kam. Auch hier ist der Vergleichspunkt deutlich. Die Schlange hat ihren Mund geöffnet, um die Frau fortzuschwemmen. Die Erde tut ihren Mund auf und verschluckt, was aus dem Mund der Schlange kam. Auf diese Weise kommt Gott der Frau zu Hilfe. Die Frage ist, was hat dieses Bild zu bedeuten, dass die Erde ihren Mund auftut? Hintergrund dieser Beschreibung ist, wie sollte es anders sein, das Alte Testament und wieder die Befreiung Israels aus Ägypten. Die Vernichtung des ägyptischen Heeres wird im Dankeslied der Israeliten in 2. Mose Kapitel 14, in einem Liedvers, Kapitel 15, in einem Liedvers so beschrieben: Du brauchtest nur die rechte Hand zu heben und schon verschlang die Erde deine Feinde. So wird in dem Dankeslied die Befreiung Israels aus Ägypten zusammengefasst. Später, während der Wüstenwanderung, da werden Mose und Aaron von Korach und seinen Anhängern bedroht. Als Strafgericht Gottes öffnet sich die Erde und verschlingt die sämtlichen Aufrührer. Auch hier schützte Gott die übrigen des Volkes, indem er sie vor weiterem Aufruhr gegen ihn bewahrte. Also auch hier kann man sagen, beide Male kam die Erde den Israeliten zu Hilfe, dem Volk Gottes, damit es bei Gott bleibt. In Vers 16 des Predigtextes wird dieses Bild von der Erde, die ihren Mund auftut, aufgenommen. Gott hilft seiner Gemeinde gegen die Angriffe, gegen die Verführungsversuche des Teufels. Gott puffert das ab, was der Teufel gegen die Gemeinde losschickt, mit dem er die Gemeinde torpediert. Gott puffert es ab, er lässt es ins Leere laufen. Er steuert es so, dass es uns nicht in unserem Inneren von ihm abbringt. Wie macht er das? Durch sein Wort macht er das. dass er uns durch seinen Heiligen Geist ins Herz legt. Die Verführung durch die Lüge bleibt ein Versuch des Teufels. In Wirklichkeit wird die Gemeinde dadurch nicht von der Erde gespült. Die Gemeinde bleibt auf der Erde bestehen, bis Christus wiederkommt. Sie wird nicht ins Meer gespült. Relativ schwierig nachzuvollziehen ist, wie Vers 17 mit dem Vorhergehenden zusammenhängt. Es scheint auf den ersten Blick so zu sein, dass die Verse 13 bis 16 den ersten Versuch des Teufels beschreiben, die Gemeinde zu verführen. Das ist ihm misslungen. Und dann scheint es, als wenn Vers 17 beschreibt, wie der Teufel einen zweiten Versuch startet, um die Gemeinde zu verführen. Es ist aber besser, lediglich von einem Wechsel der Perspektive auszugehen. Vers 17 beschreibt den gleichen geistlichen Kampf, wie es die Verse 13 bis 16 tun. In den Versen 13 bis 16 ist von der Frau die Rede. Die Frau symbolisiert die Gemeinde in ihrem himmlischen Status, die nicht mehr anklagbar ist. Und auch die Leiden der Gemeinde werden daher von ihrem himmlischen Status, von der himmlischen Perspektive her gesehen. In Vers 17 ist von der Frau und ihren Nachkommen die Rede. Und hier ist die Gemeinde in ihrer realen Gestalt auf der Erde gemeint. Dann ist in Vers 17 von den übrigen Nachkommen der Frau die Rede. Damit ist nicht irgendein Teil der christlichen Gemeinde gemeint. In Kapitel 12, Vers 5 war davon die Rede, dass die Frau einen Sohn geboren hat, Christus. Der Rest der Nachkommenschaft sind diejenigen, die die Frau nach Christus geboren hat. Das ist die gesamte christliche Gemeinde, die seither gelebt hat. Das macht der Nachsatz in Vers 17 auch deutlich. Da wird der Rest der Nachkommenschaft definiert. Das sind die Menschen, die Gottes Gebote befolgen und am Zeugnis von Jesus festhalten. Allgemeiner geht es nicht. Das trifft. Das ist eine grobe Beschreibung, die auf alle Christen zutrifft. Was sind Christen? Das sind Menschen, die Gottes Gebote befolgen, Klammer auf, dadurch nicht ihre Erlösung suchen, aber sie befolgen sie mehr oder weniger und sie halten am Zeugnis von Jesus fest. Sie glauben am Evangelium und treten für das Evangelium vor der Welt ein. Ganz allgemeine Beschreibung von Christen. Weil hier bildliche Redeweise vorliegt, kann man das Bild von der Frau und ihren Nachkommen nicht nach rein logischen Kriterien betrachten und wie eine Zitrone auspressen. Also die Frau ist Gottes Volk. Und ihre Nachkommen sind auch Gottes Volk. Das ist bildliche Redeweise, die im Alten Testament angelegt ist. In den Propheten ist von der Gottesstadt Zion zum Beispiel mehrfach die Rede. Sie ist die Frau Jahwes, die Gottesstadt Zion. Und die Nachkommen Zions, das sind die Bewohner Zions. Aber die Bewohner Zions bilden wiederum die Stadt Zion. Also hier wird schon wieder deutlicher, es ist eigentlich ein und dasselbe, nur aus verschiedener Perspektive her beschrieben. Was soll aber dieser Wechsel in der Perspektive auf die Gemeinde, wie er in dem Übergang von Vers 16 auf Vers 17 erfolgt? Also dass mal ihr himmlischer Status und dann ihre reale Gestalt auf der Erde hervorgehoben wird. Der Punkt ist folgender. Die Gemeinde wird auf der Erde bedrängt. Sie erleidet physische Verfolgung bis hin zum Tod vieler Christen. Aber sie kann nicht zerstört werden, weil sie einen himmlischen Status hat. Sie ist unzerstörbar. Weil Gott sie durch sein göttliches Wort und durch seinen Heiligen Geist erhält. Wir leben in der geistlichen Wüste. Da ist es wichtiger, dass wir uns um unsere Seele kümmern, als um unseren Leib. Die Seele, unser innerer Mensch, unser wahrer Mensch, braucht geistliche Nahrung, er braucht Gottes Wort. Und es ist interessant, dass jeder Mensch Zeugnis gibt von diesem Inneren, was er hat, weil er ständig Ausschau hält nach irgendwelchen Informationen, die er aufsaugt wie einen Schwamm. Wenn es nicht die Wahrheit ist, die ihn erfüllt, dann ist es die Lüge, die sich in ihm breit macht, die er aufsaugt. Es sind irrsinnig viele Informationen, die auf uns einstürmen und unser Herz besetzen wollen. Und um dem nicht ganz ausgeliefert zu sein, müssen wir ihm innerlich etwas entgegensetzen können. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Ein fast natürlicher Vorgang. Die Frage ist, wie übersteht man eine Anfechtung, eine Versuchungssituation? Antwort: indem man innerlich so aufgestellt ist, dass man ihm etwas entgegensetzen kann. Wenn da innerlich nichts ist, dann fällt das einfach in uns rein. Wenn innerlich in uns nicht Gottes Wort regiert, dann zerstreuen uns die vielen Eindrücke in alle möglichen Richtungen. Dann haben wir selber keine Mitte. Gott sagt uns in seinem Wort zu, was unsere wahre Identität ist. Wir haben diese Identität in Christus. Auf der Erde verfolgt uns der Teufel. Er klagt uns an. Er versucht uns zu verführen. Im Himmel hat der Teufel schon lange nichts mehr zu melden. Gott hört auf keine Anklagen des Teufels mehr. Christus ist für die Heiligen eingetreten. Und wir bilden zusammen mit den Heiligen aller Zeiten jene Frau, an der Gott sich freut. Christus hat sie sich teuer erkauft mit seinem eigenen Blut. Amen.